beim Bibellesen bin ich neulich auf einen Abschnitt gestoßen im Matthäusevangelium. Die gleiche Begebenheit, die dort berichtet wird, wird auch im Markus-Evangelium berichtet. Und ich bin daran hängen geblieben. Denn was dort von Jesus berichtet wird, ist sehr befremdlich, um das vorsichtig auszudrücken. Das Bild, das in diesem Abschnitt von Jesus gezeichnet wird, passt überhaupt nicht zu unserer Vorstellung von Jesus, dem Helfer, der immer offen ist und der immer ein Ohr hat für diejenigen, die sich an ihn wenden. Ich lese aus Matthäus 15 die Verse 21 bis 28. Und Jesus ging von dort weg, von Galiläa, und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück, ins Ausland also. Und siehe, eine kanäische Frau, die aus jedem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ein paar Überlegungen, ein paar Worte zum Verständnis, zum geschichtlichen und auch zum geografischen Kontext, zum Zusammenhang. Also Jesus geht nach Tyrus und Sidon, das ist zwei Tagesmärsche weit entfernt von Galiläa, wo er sich aufgehalten hat. Er geht also ins Ausland. Warum geht er dahin? Er braucht Ruhe. Er braucht Distanz von den Menschen, die ihn wochenlang, tagelang bedrängt haben. Er will ungestört sein. In der Parallelstelle im Markus-Evangelium heißt es dazu, er wollte, dass niemand erfahre, dass er da war. Jesus sucht Ruhe. Schlicht und einfach Ruhe. Aber diese Rechnung ging nicht auf, wie wir sehen. Da kommt eine Frau. In einem Text heißt es, sie ist eine Syrophönizierin oder eine kananäische Frau. Und diese Frau muss von ihm gehört haben und sie nähert sich ihm. Sie nähert sich ihm. Was heißt das für die damalige Zeit? Eine Frau nähert sich einem unbekannten, fremden Mann. Für die damalige Zeit war es ziemlich unverschämt, es war unanständig, das war geradezu aufdringlich. Aber diese Frau kennt keine Hemmungen, denn ihre Tochter ist krank. Sie ist schwer besessen, heißt es hier. Und sie hat gehört, dass Jesus heilen kann. Sie muss auch gehört haben, dass man Israel fragt, wer ist dieser Jesus? Der Messias eventuell, der Sohn Davids. Und Sohn Davids, das war der Titel für den Messias, also Messias-Titel. Das nimmt sie offenbar auf und sie fragt gar nicht, bist du der Messias? Sondern sie redet ihn an, du Sohn Davids. Sie wird getrieben von der Not der Tochter und sie schreit: Erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Sie erwartet, dass Jesus heilen kann. Und was tut Jesus? Nichts. Kein Wort. Jesus schweigt. Für Jesus ist die Frau offenbar gar nicht da. Er behandelt sie wie Luft. Und das passt nicht in das Bild von Jesus. Jesus erscheint hier gleichgültig, ablehnend, ohne ein Gespür für die Situation dieser Frau, für das Leid und die Not dieser Frau. Wieso ist Jesus so ablehnend, so abweisend? Nun gut, man kann sagen, er ist müde, er braucht Ruhe. Wochenlang ist er bedrängt worden von Menschen, die krank waren. Und mit diesen Menschen zusammen zu sein, sie zu heilen, das hat Kraft gekostet. Jesus ist schlichtweg erschöpft. Und er will nicht schon wieder hineingezogen werden in eine Krankheitsgeschichte. Das wäre eine Erklärung. Es gibt noch eine andere Erklärung. Jesus sieht sich als einer, der die alttestamentlichen Verheißungen erfüllt. Und diese alttestamentlichen Verheißungen sagen, der Messias ist gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So steht es in den prophetischen Worten des Alten Testamentes und Jesus zitiert diese Worte. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, mein Auftrag ist begrenzt, so wie auch der Auftrag für die Jünger begrenzt ist. Wir lesen in Matthäus 10, wie Jesus die Jünger aussendet und da heißt es, geht nicht auf dem Weg der Heiden, geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Punkt, basta. Das ist der Auftrag. Und so hat Jesus hier offenbar auch seinen Auftrag verstanden. Nicht mehr und nicht weniger. Er ist gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Mir drängt sich hier ein Gedanke auf, der zwar nicht zu dem Kern dieser Begebenheit gehört, aber ich bin trotzdem diesem Gedanken nachgegangen. Der Auftrag Jesu war begrenzt. Und es ist auch gut, wenn wir die Begrenzungen unseres Auftrages sehen. Wir können nicht alles machen. Wir können die Welt nicht retten. Und man kann nicht alle ehrenamtlichen Aufgaben übernehmen, auch wenn sie verlockend sind. Und auch wenn viele Leute wahrscheinlich die Erwartung an uns haben, wir würden diese Aufgaben übernehmen. Ich gehöre zu einer kleinen Arbeitsgruppe, wir bereiten eine Tagung vor. Und da ist jetzt eine junge Frau und diese junge Frau vermittelt den Eindruck, dass sie alles besser kann als wir alten Knochen, die wir schon jahrelang uns bemühen in dieser Gruppe. Und diese Frau drängt sich vor und übernimmt eine Aufgabe nach der anderen. Mit dem Erfolg, dass sie völlig überlastet ist, dass sie nicht mehr weiß, also welche Verpflichtungen sie übernommen hat und dass sie alle anderen enttäuscht, weil sie einfach nicht nachkommt mit dem, was sie an Aufgaben übernommen hat. Also Begrenzungen der Aufgaben. Ich glaube, es ist sehr heilsam, das ist nicht der Hauptgedanke in diesem Text, aber das hat sich mir aufgedrängt. Es ist gut, wenn wir Beschränkungen unserer eigenen Aufgaben sehen. Aber zurück zu der Begebenheit. Also Jesus weist die Frau ab. Er sieht, dass er gesandt ist an die verlorenen Schafe des Hauses Israel, aber er sieht nicht, dass es hier eine Aufgabe gäbe, die ihn herausfordert zu helfen. Und nun können wir uns mal in die Lage dieser Frau versetzen. Wie hätten wir reagiert? Was hätten wir empfunden, wenn wir in der Rolle dieser Frau gewesen wären? Also ich nehme an, wir alle wären verletzt gewesen, tief verletzt. Vielleicht wären wir wütend gewesen, vielleicht enttäuscht. So behandelt zu werden, das macht den Schmerz eigentlich noch viel brennender. Die Frau leidet an dem Leid, an der Krankheit ihrer Tochter. Nun wird sie so behandelt, das muss sie niedergeworfen haben. Das muss noch viel schrecklicher gewesen sein als eben das Leid dieser Frau. Aber die Frau handelt ganz anders. Sie gibt nicht auf, sie wirft sich nieder und schreit, Herr, hilf mir. Offenbar hat diese Frau gar keinen anderen Gedanken als das Leid ihrer Tochter und da kommt kein Gedanke auf an Enttäuschung, an Wut, an Resignation, an verletztem Stolz. Sie schreit einfach nur, hilf mir. Aber Jesus lehnt sie ab und die Ablehnung wird jetzt noch viel schroffer. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen, wenn das keine Beleidigung ist. Manche Übersetzungen, ich habe einige Übersetzungen, auch Kommentare angesehen zu diesem Text, die kommen offenbar gar nicht zurecht mit dieser Schroffheit von Jesus und mildern das ab. Und sie sprechen dann von Hündchen, nicht von Hund, von Hündchen. Ja? Und ich habe einen Kommentar gelesen, da steht drin, also es war ein Schoßhündchen, ja, also es war ein liebevolles Wort, es muss liebevoll gemeint gewesen sein, also keineswegs schroff. Also offenbar hat derjenige, der es geschrieben hat, sich gar nicht vorstellen können, dass Jesus sowas sagt. Ja, gut, ich möchte mit diesen Beschönigungen hier nichts zu tun haben, also ich kann diesen Beschönigungen nichts abgewinnen, denn ich meine, diese Verharmlosung nimmt etwas von der Schärfe, der radikalen Schärfe dessen, was Jesus hier sagt, und damit verdunkelt sie auch das, was diese Frau tut, und verharmlost das, was diese Frau tut und wie sie handelt. Also bleiben wir beim Hund und nicht beim Hündchen. Von Hunden haben fromme Juden auch geredet gegenüber den Heiden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Und nun kommt das Überraschende, und das halte ich für den Kernsatz in diesem ganzen Absatz. Die Frau sagt, ja, Herr. Ja, Herr. Sie widerspricht also überhaupt nicht. Sie gibt Jesus recht. Du behandelst mich wie ein Hund, das ist recht. Aber, und dann fährt sie fort, und da bewundere ich diese Frau. Also ich bewundere ihren Mutterwitz, ihre Schlagfertigkeit und ihre Schlauheit. Ja? Also was jetzt kommt, ja Herr, aber auch die Hunde essen von den Krumen, die vom Tische ihrer Herren fallen. Sie widerspricht also nicht, aber sie zeigt Jesus, wie er seinem Auftrag treu bleiben kann und trotzdem ihr helfen kann. Sie öffnet Jesus sozusagen die Augen, dass er nicht nur an die verlorenen Schafe des Hauses Israel gesandt ist, sondern dass eine Sendung der Welt gilt. Sie öffnet Jesus die Augen über die Globalität, die Universalität seiner Sendung. Sie sagt, ja, du bist an die verlorenen Schafe des Hauses Israel gesandt, aber nicht nur. Nicht nur. Und jetzt endlich hört Jesus auf sie und sagt, o Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war gesund von der Stunde an. Soweit diese Begebenheit, die mich nachdenklich gemacht hat, an der ich hängen geblieben bin, weil sie überhaupt nicht zu den Vorstellungen passt, die wir so üblicherweise von Jesus haben. Was können wir festhalten von dieser Geschichte? Mir sind drei Punkte wieder eingefallen. Also erstens, Jesus schweigt, Gott schweigt. Zweitens, Glauben heißt, an Gott festzuhalten, auch wenn wir enttäuscht werden. Und drittens, Glauben heißt nicht aufgeben, sondern Gott in den Ohren liegen. Dazu ein paar Überlegungen. Jesus schweigt, erster Punkt. Jesus schweigt, Gott schweigt. Ich nehme an, das ist die Erfahrung von vielen, von jedem von uns, dass er die Erfahrung gemacht hat, Gott schweigt, Jesus schweigt. Es gibt Psalmen, in denen die Rede ist vom schweigenden Gott, Psalm 39, Herr, vernimm mein Schreien und schweige nicht zu meinen Tränen. Psalm 83, Herr, schweige nicht, verstumme nicht, bleibe nicht untätig. Also diejenigen, die das geschrieben und gebetet haben, die haben eben die Erfahrung gemacht, Gott redet nicht. Da kommt kein Wort des Trostes, Gott handelt nicht. Und deswegen diese flehentliche Bitte, schweige nicht. Gib mir ein Wort des Trostes, eine Hilfe. Rede, handle. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, du schweigst. Und ich nehme an, jeder von uns hat die Erfahrung gemacht. Gott schweigt zu zerbrochenen Beziehungen. Wir haben gebetet, dass diese Beziehungen vielleicht geheilt werden, aber sie werden nicht geheilt. Wir erleben die Gehässigkeit von anderen Menschen, das Mobbing am Arbeitsplatz, den Schmerz, die Krankheit. Und Gott schweigt dazu und wir können den Horizont ausweiten. Wir haben das auch am Anfang getan in unserer Fürbitte. Christen werden verfolgt und sie flehen. Sie sehnen sich nach Befreiung und Gott schweigt. Ich habe neulich einen Bericht bekommen über diesen Terroranschlag in Nairobi in Kenia. Wir haben das vielleicht noch in Erinnerung. Da sind über 100 Studierende kaltblütig erschossen worden von islamischen Terroristen. Und ich habe also gelesen, wie das dort war. Diese Terroristen sind eingedrungen in die Schlafsäle, die Wohnräume eines Studentenheims und haben sich jeden Studierenden vorgeknüpft. Und wer nicht eine Sura aus dem Koran zitieren konnte, wurde sofort erschossen. Warum schweigst du, Gott? Warum schweigst du? Warum fällst du diesen Terroristen nicht in die Arme? Warum verhinderst du das nicht? Jesus schweigt. Das ist die Erfahrung dieser syrophönizischen Frau. Und ich denke, es ist die Erfahrung, die wir alle auch schon gemacht haben, die viele Christen machen. Ein zweiter Punkt, Glaube heißt an Gott festhalten, trotz allem, trotz aller Enttäuschungen. Diese Syrophönizierin widerspricht nicht. Sie anerkennt, dass Jesus recht hat. Ja, du bist gesandt zu den Schafen des Hauses Israel. Sie akzeptiert das. Aber sie wendet sich nicht ab aus verletztem Stolz, aus Verbitterung. Sie vergräbt sich nicht in ihrer Enttäuschung. Vielmehr hält sie fest in der Erwartung, dass Jesus helfen kann. Vor einiger Zeit habe ich gelesen, dass ein jüdischer Rabbi, der 1943 im Ghetto in Warschau war, ein Gebet gesprochen hat. Es ist überliefert. Also 1943, 1944 im Warschauer Ghetto zu sein, das muss die Hölle gewesen sein. Man erlebt, wie Menschen abgeführt werden in die Vernichtungslager. Man erlebt die fürchterliche Grausamkeit der deutschen Wachsoldaten. Wer das alles erlebt, der hat einen Grund, seinem Glauben abzuschwören. Und dann betet dieser Rabbi Folgendes, das ist überliefert. Allmächtiger, ich folge deinen Geboten und ich heilige deinen Namen. Aber du tust alles, um mir den Glauben auszutreiben. Doch das wird dir nicht gelingen. Ich werde nicht aufhören, an dich zu glauben, betet ein Rabbi. Und vielleicht kann nur ein jüdischer Rabbi so beten, ich weiß es nicht. Gott redet zu Gott, du treibst mir den Glauben aus. Du willst mir den Glauben austreiben, aber das gelingt dir nicht. Ich bleibe an diesem Glauben, trotz allem, was ich erfahre, trotz allem, was um mich herum vor sich geht, trotz allem Leid, mit dem ich zu tun habe, ich werde nicht aufhören, an dich zu glauben. Gott, an Gott festhalten, auch wenn ich nichts von seiner Macht spüre, von seiner Gewalt spüre, auch wenn Gott schweigt. Ich meine, das ist Glauben im tiefsten Sinne des Wortes. Es gibt das Lied im evangelischen Gesangbuch, wahrscheinlich auch im katholischen, So nimm denn meine Hände von Julia Hausmann. Und da heißt es im letzten Vers, wenn ich auch gleich nichts spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Und es ist bekannt, unter welchen Umständen diese Verse gedichtet worden sind. Julia Hausmann war Musiklehrerin und Erzieherin. Sie war verlobt mit einem Missionar und er war in einer Missionsstation in Afrika. Und sie reiste also noch 1856 mit einem Schiff nach Afrika und hat erwartet, dass dort die Hochzeit stattfindet. Und als sie empfangen wird in Afrika im Hafen, wird ihr gesagt, ihr Verlobter ist gestorben und sie wird an das frische Grab ihres Verlobten geführt. Und Julia Hausmann hat sich dann eingeschlossen einige Tage, war von niemandem zu sprechen. Und in dieser Zeit ist dieses Lied entstanden. So nimm denn meine Hände mit diesen Worten, wenn ich auch gleich nicht spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Was heißt Wachstum im Glauben? Ich meine, Wachstum im Glauben bedeutet, dass wir immer mehr an Gott um Gottes Willen glauben und nicht um der Wohltaten willen, die wir von ihm erbitten und von ihm erwarten. Natürlich können wir von ihm Wohltaten erwarten, aber Wachstum im Glauben besteht wahrscheinlich darin, dass wir immer mehr an Gott um Gottes Willen glauben und nicht um der Wohltaten willen, die wir von ihm erwarten können und auch erwarten. Glauben heißt also an Jesus festhalten, trotz aller enttäuschenden Erfahrungen. Und daraus ergibt sich dann unmittelbar ein dritter Gedanke. Glauben heißt beharrlich sein, nicht nachlassen in den Bitten und nicht nachlassen in unserer Hoffnung. Die Frau in diesem Text, in dieser Begebenheit, gibt Jesus recht. Aber sie gibt nicht auf. Und sie findet einen überaus schlauen Weg, um ihrer Bitte eine Wendung zu geben, der Jesus gar nicht mehr ausweichen kann. Sie ist beharrlich. Und sie ist beharrlich, weil das Leid ihrer Tochter sie bewegt. Sie kann gar nicht anders, als bedrängt vom Leid ihrer Tochter so zu handeln. Es ist mir bei dieser Begebenheit ein Text aus dem Alten Testament eingefallen, der eine gewisse Parallele darstellt zu dem, was wir hier lesen. Wir kennen die Stelle wahrscheinlich. Jakob kämpft in der Nacht gegen eine unbekannte Gestalt vor dieser Begegnung am anderen Morgen mit seinem Bruder Esau, den er betrogen hat. Er kämpft gegen einen Unbekannten und er ist stärker, er schlägt oder vertreibt oder ringt diesen Unbekannten nieder, aber bevor dieser Unbekannte sich aus dem Staub macht, schlägt er Jakob auf die Hüfte und Jakob hinkt. Und dann heißt es, dass Jakob schreit und ruft, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Beharrlich dabei bleiben, um den Segen kämpfen sozusagen, so wie Jakob um diesen Segen gekämpft hat. Und es gibt im Neuen Testament zwei Gleichnisse, die Jesus erzählt, die in die gleiche Richtung gehen. Sie ermutigen zum beharrlichen Gebet und wenn wir so wollen, zum Gebetskampf. Lukas 11, der Besuch eines Freundes und der Mann, der den Besuch bekommt, der hat also nicht genug Brot zu Hause und er geht zum Nachbarn und bittet mitten in der Nacht um drei Brote. Und der andere sagt, also ich habe die Kinder bei mir, ich kann jetzt nicht aufstehen, aber weil er so unverschämt bittet, deswegen steht er schließlich auf und gibt ihm. Und dann heißt es, ich sage euch, so sagt Jesus, ich sage euch, wenn er auch nicht aufsteht und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens aufstehen um seiner Unverschämtheit willen und ihm geben, was er braucht. Unverschämt, beharrlich dabei sein, dabei bleiben. Und Lukas 18, das Gleichnis von dem ungerechten Richter. Die Witwe kommt zu ihm, fordert ihr Recht. Dann heißt es, der Richter sprach bei sich selber, wenn ich auch Gott nicht fürchte und von keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen. Zwei Gleichnisse, die das gleiche aussagen, nicht aufgeben, dranbleiben, beharrlich bleiben im Gebet. Und beide Gleichnisse schließen ab, indem Jesus sagt, wenn schon der Freund seinem Freund die Brote gibt, wenn schon der ungerechte Richter so handelt, um wie viel mehr wird Gott diejenigen erhören, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Um wie viel mehr wird Gott diejenigen erhören, die Tag und Nacht zu ihm schreien, die nicht nachlassen, trotz aller Enttäuschungen. Von Martin Luther, das darf ich hier als Protestant natürlich auch erwähnen, als Martin Luther wird berichtet, dass er 1540 die Erfahrung gemacht hat, dass Melanchthon, Philipp Melanchthon, sein guter Freund, todkrank war. Ja gut, und man muss wissen, Melanchthon war der Mann, der immer ausgeglichen hat, der immer ein kluges und friedliches Wort gefunden hat, wenn bei Luther mal wieder die Nerven durchgegangen sind und das Temperament also durchgegangen ist und er ziemlich unbedachte Bemerkungen gemacht hat. Na gut, also Melanchthon war dieses ausgleichende Element bei Luther und Luther hat durchaus gewusst, was er an Melanchthon hat. Er war angewiesen auf ihn. Und nun war Melanchthon todkrank und es war in Weimar und Luther reist von Wittenberg an in aller Eile und bittet Gott um die Heilung von Melanchthon. Und er schreibt dann hinterher einen Brief an Käthe, seine Frau. Und dieser Brief ist überliefert. Und deswegen kann man daraus zitieren, was Luther also gemacht hat. Ich zitiere, da musste mir unser Herrgott herhalten, denn ich warf ihm den ganzen Sack vor die Tür und rieb ihm die Ohren voll mit allen Verheißungen, da musste er mich erhören. Und Melanchthon wurde wieder gesund. Also eine Begebenheit, die überliefert ist, die Luther also in diesem Brief so wiedergegeben hat. Er hat dann ergänzt in diesem Brief, es sei für ihn gewesen wie die Auferweckung des Lazarus. Also da hat jemand einen Gebetskampf geführt. Da musste mir unser Herrgott herhalten, denn ich warf ihm den ganzen Sack vor die Tür und rieb ihm die Ohren voll mit allen Verheißungen. Da musste er mich erhören. Was heißt Glaube? Glaube heißt an Gott festhalten, auch dann, wenn ich enttäuscht bin von ihm. Glaube heißt nicht aufgeben, beharrlich bitten, auch wenn ich meine, er schweigt. Gott hört auf die, die ihm in den Ohren liegen. Wie und wann er erhört, wissen wir nicht. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, ihm zu vertrauen. Wenn ich auch gleich nichts fühle von seiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen Zeit haben, jetzt in den Gruppen diesen Text nachzudenken. Vielleicht können wir mal über die Frage nachdenken, kennen wir selber persönlich also Erfahrungen, dass Gott schweigt? Haben wir die Erfahrung gemacht, Gott schweigt? Und wie habe ich auf dieses Schweigen Gottes reagiert? Wie habe ich es ertragen? Und wozu hat mich das Schweigen Gottes aufgefordert? Und kennen wir da auch die Erfahrung, dass ein beharrliches Gebet erhört wird, auch wenn es lange gedauert hat? Schweigen Gottes, das ist unsere Erfahrung, wie haben wir das Schweigen Gottes ertragen, was haben wir daraus gelernt, wozu hat uns das Schweigen Gottes aufgefordert und das anhaltende Gebet, das beharrliche Gebet, das erhört wird, auch wenn es lange gedauert hat. Vielleicht sind es Anregungen für das Gespräch.